Liebe Geschwister und Freunde, ich freue mich sehr, heute Morgen mit euch zusammen Gottesdienst feiern zu dürfen, zu singen. Vielen Dank auch für die erfrischende Chorprobe. Gemeinschaft zu haben, Gott zu loben und über sein gutes Wort nachzudenken. Als ich das letzte Mal hier war, gab es einige sehr anregende Gespräche nach der Predigt. Und sowas liebe ich ja sehr. Und es war der Wunsch, dass ich, wenn ich wieder einmal hierher kommen sollte, doch einen Text aus dem Alten Testament als Predigtvorlage nehme. Und das habe ich gemacht. Und ich habe nicht nur einen Text gewählt, sondern möchte mit euch durch ein ganzes Buch des Alten Testamentes schreiten. Ja, ich muss sagen, in Eilmärschen schreiten. Und zwar durch das Buch Esther. Es ist ein Buch, das mir besonders am Herz liegt. Mir besonders ans Herz gewachsen ist, dessen Botschaft mich immer wieder getröstet hat und tröstet und über das ich nur staunen kann. Und mein größter Wunsch für heute Morgen ist, dass ich euch wenigstens ein bisschen mit diesem Staunen anstecken kann. Lasst uns zu Beginn die ersten 8 Verse aus dem Buch Esther lesen. Und es begab sich in den Tagen des Ahasveros, welcher von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte, in jenen Tagen, als der König Ahasveros im Schlosse Susan auf seinem königlichen Throne saß, im 3. Jahre seiner Regierung, dass er allen seinen Fürsten und Knechten ein Mahl machte, die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edelsten und Obersten seiner Provinzen, waren vor ihm, als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät sehen ließ, viele Tage, nämlich 180 Tage lang. Und als diese Tage vollendet waren, machte der König ein Mahl allem Volk, das im Schlosse Susan zugegen war, den Großen und den Kleinen, 7 Tage lang, im Hofe des Gartens beim königlichen Palaste. Da waren feine Tücher von weißer Baumwolle und blauem Purpur mit Schnüren von feiner weißer Baumwolle und rotem Purpur an silbernen Ringen und Säulen von weißem Marmor aufgehängt. Goldene und silberne Ruhebetten standen auf einem Steinpflaster von Alabaster, weißem Marmor, Perlmutter und dunklem Marmor. Und man gab zu trinken aus goldenen Gefäßen, und die Gefäße waren voneinander verschieden. Königlicher Wein war in Menge vorhanden nach königlicher Freigebigkeit. Und das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang. Denn also hatte der König allen seinen Hofmeistern befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiele. Nun, schon der Anfang dieses Buches lässt uns erwarten, dass dieses Buch ein sehr eigenes Buch ist. Und es hat wirklich eine Eigenschaft, eine Eigenart, die es mit keinem zweiten Buch der Bibel teilt. Dieses Buch handelt und redet von lauter Dingen, aber Begriffe, die vollständig fehlen, sind Glaube, Gottesdienst, ja sogar der Name Gottes wird nicht ein einziges Mal im ganzen Buch erwähnt. Es wird nicht einmal das Wort Gebet gebraucht. Das einzige Wort, das so irgendwie an Gottesdienst erinnert, ist Fasten. Mehr nicht. Ja, in diesem Buch scheint es, als ob Gott die Welt sich selbst überlassen habe. Und die Mächtigen, die Reichen, herrschen und schalten und walten können nach Belieben. Ich möchte uns ein Zitat voranstellen von Matthew Henry, einem Bibellehrer aus dem ausgehenden 17. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert. Hinein hat er gelebt in England. Und er hat einen Kommentar zur ganzen Bibel geschrieben. Und er sagt zu diesem Buch im Vorwort: In diesem Buch findet sich der Name Gottes nicht, wohl aber der Finger Gottes. Und das ist doch großartig gesagt. Und genauso ist es in diesem Buch. Wir finden nicht den Namen Gottes, wohl aber den Finger Gottes. Und ein wenig weiter unten führt er weiter aus und sagt, er lenkt alle Einzelheiten so, dass alles zur Bewahrung und Befreiung seines Volkes führen muss. Nichts geschieht zufällig. Alles geschieht nach Gottes Vorsehung. Gottes Vorsehung, die verborgen bleibt, hinter allem Gepränge und allem zur Schau gestellten Reichtum der Mächtigen der Welt. Auch hinter aller Arglist und Bosheit und Tücke von Menschen. Gott bleibt verborgen, aber er ist wirksam. Das ist das Thema des Buches, die Vorsehung Gottes, die dafür sorgt, dass sein Volk bewahrt bleibt. Der Name Gottes also wird in diesem Buch nicht genannt. Das ist absolut einmalig in der ganzen Bibel. Und wir fragen uns, warum? Wenn wir nämlich Esra und Nehemia lesen, auch Daniel, deren Leben in der gleichen Zeit spielt, Esther wurde 478 vor Christus zur Königin berufen, erwählt. Dort ist Gott nicht verborgen. Dort beten die Knechte Gottes und Gott antwortet und redet auch. Und sie reden offen davon, wie Gottes gute Hand auf ihnen gewesen sei. Warum nicht im Buch Esther? Nun, ich denke, die Ursache besteht darin, dass die Juden, die in Susa blieben, im Gegensatz zu den Juden, die nach Jerusalem zurückkehrten, ihre Identität verbargen. Sie wollten nicht als Juden erkannt werden. Und darum haben sie sich auch solche Namen zugelegt. Wie hieß denn Esther mit dem schönen hebräischen Namen? Hadassah. Hadassah, ein so schöner Name, wohllautend und erst noch mit einer schönen Bedeutung. Myrte. Smyrteli, ich komme von der Schweizer Grenze, 20 Meter entfernt. Smyrteli. Die Myrte, das kommt noch in den Propheten vor, in Jesaja zweimal, als ein Zeichen dafür, dass Gott das Leben schenkt und wirkt bei der Wiederherstellung Israels. Eigentlich hieß sie also Hadassah, aber dieser Name Hadassah, der klang in persischen Ohren ganz falsch. Hadassah? Hä? Wie? Ach so, du bist eine Jüdin. Und so hat sie sich einen Namen zugelegt, der eben persischer klang. Esther, das heißt Stern. Das ist der Name mit gleicher Bedeutung, mit gleichem Inhalt wie die babylonische Ishtar, die babylonische Venus. Und sie wurde durch einen Stern symbolisiert. Die babylonische Venus, also eigentlich müssen wir sagen, aus jüdischer Sicht, ein furchtbarer Name. Grässlich. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch Esther heißt. Und Mordecai, ihr Onkel, er legte sich einen Namen zu nach Marduk, dem babylonischen Schutzpatron. Der babylonische Schutzpatron Marduk. Und Mordecai heißt ungefähr so viel wie einer, der dem Marduk gehört. Abscheulich. Aber sie wollten nicht als Juden erkannt werden. Sie verleugneten ihre Herkunft, sie versteckten ihren Gott. Und darum hat sich Gott auch versteckt. Kennen wir das Wort von Jesus aus Matthäus 10? Jeder nun, der mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Nun, die Juden, die lieber in Susa blieben, die hatten sicher ein viel angenehmeres Leben. Angenehmeres Leben als jene, die sich aufmachten nach Jerusalem, um dort die Stadtmauern und den Tempel wieder aufzubauen. Zu arbeiten, zu schwitzen, Anfeindungen zu ertragen, Hindernisse zu überwinden. Es ging ihnen besser in Susa, aber nur für eine Zeit. Und so standen sie vor der Wahl und auch wir stehen vor der Wahl. Wollen wir jetzt die Sache unseres Gottes zur Hauptsache unseres Lebens machen? Oder wollen wir das Leben einfach irgendwie genießen? Sie entschieden sich für Letzteres und so hat Gott sich verborgen. Gleichzeitig mit diesem Buch Esther geschahen Dinge, welche als welthistorisch gelten. So jedenfalls haben wir es in der Schule irgendwann mal im Geschichtsunterricht gelernt. Vielleicht erinnert sich ja jemand dran. Der König Ahasverus, das ist niemand anderes als der Xerxes der sogenannten Perserkriege, der nach zwei schweren Niederlagen als ein Geschlagener wieder nach Persien zurückkehren musste. Er konnte Griechenland nicht erobern. Die Seeschlacht von Salamis und die Landschlacht von Plataiai. Und wären diese beiden Schlachten anders ausgegangen, ja, dann wäre wahrscheinlich die europäische Geschichte ganz anders verlaufen. Und doch sagt die Bibel überhaupt nichts davon. Aber umgekehrt nimmt die sogenannte Geschichtsschreibung die Geschehnisse des Buches Esther ebenso nicht wahr. Was interessieren die Historiker das Ergehen irgendeines kleinen Untertanenvolkes am östlichen Rand des Mittelmeers? Aber wenn wir bedenken, was wirklich geschah in jenen Tagen, als Esther Königin war. Es wurde versucht, alle Juden im Reich auszurotten. Alle Juden im ganzen Perserreich. Vom Hindus bis zum Nil. Und wäre dieser Anschlag geglückt, ja, dann wären keine Juden mehr gewesen. Auch die in Jerusalem wären unter diesem Erlass umgebracht worden. Es hing also die ganze Heilsgeschichte, das Heil der Menschheit, an einem Faden. Und so sind das Ereignisse in diesem Buch Esther von unvergleichlich größerer Tragweite als die Perserkriege, von denen wir in den Geschichtsbüchern lesen. Und so hat Gott dieses Volk bewahrt. Denn dieses Volk musste ja bewahrt bleiben. Warum? Weil aus diesem Volk der Retter der Welt, Jesus Christus, kommen sollte. Johannes 4, Vers 22, das Heil ist aus den Juden. Jetzt wollen wir einige Beispiele dafür sehen, wie uns der Verfasser, der Autor dieses Buches demonstriert, wie Gott in seiner Heiligkeit und in seiner Gerechtigkeit verborgen bleiben muss gegenüber einem solchen Volk, aber in seiner Treue und in seiner Wahrhaftigkeit seine Ratschlüsse erfüllt und wie er in seiner Vorsehung alles so lenkt, dass dieser Anschlag vereitelt wird. In Esther Kapitel 1 dieses Fest, welches der König gibt, während die Königin Vasti zusammen mit den Frauen ein Gastmahl hält und dann kommt es zu dieser bekannten Weigerung Vastis auf das Wort des Königs hin zu erscheinen. Daraufhin wird Vasti abgesetzt. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen, ja, dann fragen wir uns, was soll das eigentlich? Diese kauzigen Perser da und was die da so tun, was geht mich das an? Was geht uns das an? Und so sehen wir hier etwas, was Gottes Vorsehung kennzeichnet. Gott wirkt durch Dinge, die uns scheinbar nichts angehen und die weit von uns entfernt sind. Dadurch wirkt er, bereitet er Dinge für eine spätere, sichtbar werdende Befreiung und Errettung vor. Vasti musste abgesetzt werden. Warum? Natürlich, weil Esther Königin werden muss. Und warum muss Esther Königin werden? Ja, sie muss Königin werden, weil sie als Königin allein diesen Anschlag, der auf die Juden geschehen soll, abwenden kann. So bereitet Gott Dinge vor, wo wir noch gar nichts wahrnehmen, nicht den Schimmer einer Ahnung haben. Dann wird uns in Kapitel 2 erstmals von Esther berichtet. Lesen wir hier einmal einige Verse. Gottes Vorsehung, wie sie von Ferne her alle Fäden zieht, sie aufeinander hin anlegt und alles vorbereitet für die bestimmte Stunde. Es war aber ein jüdischer Mann im Schloss Susan, der hieß Mordecai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simeis, des Sohnes des Kis. Ein Benjaminiter, der von Jerusalem weggeführt worden war mit den Gefangenen, die mit Jechonja, dem König von Juda, hinweggeführt worden waren, welche Nebukadnezar, der König von Babel, gefangen weggeführt hatte. Und dieser war Pflegevater der Hadassa, das ist Esther, der Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Diese Jungfrau aber war von schöner Gestalt und lieblichem Aussehen, und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordecai sie als seine Tochter angenommen. Esther verliert ihre Eltern. Das Schlimmste, was einem Kind passieren kann. Und wir fragen uns, wie kann Gott es zulassen? Ein Kind verliert nicht nur den Vater, das ist ja schon schlimm genug, sondern auch die Mutter. Ich war gerade 15 Jahre alt, als mein Vater starb. Ich kam von der Schule nach Hause, vor dem Haus auf dem Gehsteig, merkwürdig viele Autos, ich gehe die Treppe hoch. Papa ist tot. Das reißt so an der Seele. Es ist furchtbar. Aber hier, Vater und Mutter, beide verloren. Gott, wie lässt du das, wie kannst du sowas zulassen? Hast du uns denn ganz vergessen? Und wir sehen hier im Zusammenhang, wie es sein musste. Denn Mordecai musste Erzieher Esthers werden. Und wäre Mordechai nicht der Erzieher Esthers gewesen, dann wäre Esther nicht geworden, was sie wurde, was sie aber sein musste, um ihr ganzes Volk in einer Stunde größter Gefahr retten zu können. Ja, Gottes Vorsehung lenkt alles. Und alles ist auf jenes Ziel hin angelegt, das er sieht, das wir aber nicht kennen. Also scheinbare Rückschläge oder Katastrophen, auch diese dienen dem Erfüllen von göttlichen Absichten. Und dann lesen wir am Ende des Kapitels 2, in jenen Tagen, als Mordechai im Tore des Königs saß. Mordechai sitzt im Tor des Königs. Das heißt, er war ein Berater des Königs. Im Tor sitzen heißt, zum Gericht oder zum Stadtrat oder zu einem Kreis von königlichen Beratern zu gehören. Da sitzt er und da hört er von einem Anschlag, der auf den König vorbereitet wird. Da waren zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teres, welche die Schwelle hüteten, unzufrieden und trachteten, Hand an den König Ahasverus zu legen. Er macht die Sache kund, es wird untersucht und die beiden, die den Anschlag eingefädelt hatten, werden erhängt. Sie wurden beide an ein Holz gehängt. Und dann heißt es, und solches ward vor dem König in das Buch der Chronik geschrieben. Und dann wird die Sache vergessen. Und da denken wir doch auch, ist denn Gott so ungerecht? Wohltaten, die werden einfach vergessen? Er lässt es zu, dass es vergessen wird? Ja, es geschehen sogar Dinge, wo wir sagen müssen, also jetzt reicht's. Jetzt reicht's aber wirklich. Also das ist doch jetzt wirklich ungerecht. Jetzt hat doch dieser Mordechai das Leben des Königs gerettet. Und was tut der König? Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasverus Haman zu höherer Macht und Würde. Ja, wieso Haman? Wieso nicht Mordechai? Und jetzt scheint das Schlimmste zu passieren, was passieren konnte. Es kommt ein erklärter Feind, ein Judenhasser, zu größerer Macht. Also es scheint alles, aber auch wirklich alles, irgendwie rückwärts zu laufen, gegen alle Absichten Gottes. Aber auch das nur scheinbar. Denn auch das muss sein. Aus zwei Ursachen muss es sein, dass Mordechai einfach vergessen wird. Er muss erstens vergessen werden, denn diese Sache, die er hier tat, die darf erst einige Jahre später in Erinnerung kommen. Und erst einige Jahre später darf es dem König in den Sinn kommen, diesen Mordechai dafür zu belohnen. Und zwar genau im geeigneten Moment. Wäre er vorher schon belohnt worden, wäre die Sache abgeschlossen gewesen. Nie mehr zur Sprache gekommen, aber es musste vergessen werden. Ja, hier stehen wir natürlich vor Rätseln. Wie sollen wir irgendwie das für uns zurecht erklären? Dass Gott eine Sache so lenkt, dass etwas vergessen werden muss. Wie kann er das, ohne dass er jemanden nötigt oder zwingt oder so irgendwas? Ja, Gott versteht es, Herzen von Menschen zu lenken, ohne dass er jemals einem Menschen Gewalt antut. Und dabei der Mensch immer seinen eigenen Willen tut. Der Mensch tut seinen eigenen Willen und doch lenkt Gott das, was er tut. Tja, das sind hohe und erhabene Rätsel. Wir nehmen sie zur Kenntnis, die Bibel stellt es so dar, Gott in seiner Weisheit, er kann das. Und so lenkt er hier die Dinge, die Herzen von Königen, und hier lenkt er das Herz des Königs so, dass er das irgendwie wahrnimmt. Ah ja, stimmt. Und dann hat sich's. Auch nicht so wichtig. Und einige Jahre später wird er daran erinnert und plötzlich sagt er, ja, den müssen wir belohnen. Warum erst dann? Tja, erst dann durfte es sein, dann musste es sein. Also das ist der erste Grund, warum das vergessen werden muss. Zweitens, ein zweiter Grund, warum das scheinbar Ungerechte passieren muss, dieser unwürdige Haman erhöht wird, es muss sein, um Mordechai und in dessen Gefolge auch Esther zu erziehen. Gott muss nämlich sein Volk erziehen. Er schaut nicht einfach über ihre Untreue hinweg, als ob nichts wäre. Er muss sie dazu bringen, dass sie erkennen, es war böse, dass wir unseren Gott, dass wir unsere Herkunft verleugnet haben. Und das muss er ihnen beibringen, und er tut das, indem er eben diesen Haman zum Chefminister, zum Premierminister macht. Denn jetzt schlägt für Mardukai die Stunde der Wahrheit. Jetzt kann er nicht mehr kneifen. Jetzt merkt er. Also wenn ich mich jetzt noch so verhalte und meine Identität verleugne, ja, dann kann ich wirklich gute Nacht sagen. Dann ist es vorbei. Er merkt, jetzt oder nie, jetzt muss ich Farbe bekennen. Jetzt muss ich mich stellen. So gefährlich und so schmerzhaft es ist, er verneigt sich nicht vor diesem Haman. Und dann fragen natürlich seine Ministerkollegen, hey du, was ist denn mit dir los? Du musst dich drauf verneigen vor diesem Haman. Machen wir nicht. Am nächsten Tag auch nicht. Und die fragen ihn so lange, bis er sagt, bis er endlich damit rausrückt, wisst ihr, ich darf das nicht. Ich kann es nicht. Ich bin Jude. Ah, Jude. Und die gehen dann hin und sagen das dem Haman. Und sobald der Haman hört, was ein Jude ist das, die gehören alle ausgerottet. Alle weg. Und Mardukai vernimmt dann von diesem Anschlag. Haman setzt sich vor, dieses ganze Volk muss ausgerottet werden. Und dann befragt er das Pur. Und hier sehen wir wieder deutlich, dass die Dinge eben in Gottes Vorsehung geschehen. Das Pur, das war so eine Art Würfelwerfen. Man hat inzwischen solche Würfel ausgegraben und weiß ungefähr, wie das funktioniert hat. Es hing zusammen mit der Stellung der Sterne. Man hat die Würfel geworfen und das irgendwie in Beziehung zu den Sternen gebracht und dann sich einen bestimmten Tag daraus errechnet, an welchem eine Handlung besonders günstig verlaufen wird. Also eine Sache reinen Aberglaubens. Und Haman wirft die Würfel so, das Los, das Pur, dass seine Entscheidung auf den 12. Monat im Jahr fällt. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahre des Königs Ahasveros, war das Pur, das ist das Los, vor Haman geworfen über die Tage und Monate, und es fiel auf den 13. Tag im 12. Monat, das ist der Monat Adar. Es wird also der 12. Monat festgelegt. In Sprüche 16,33 steht, im Busen des Gewandes wird das Los geworfen, aber vom Herrn kommt jeder Entscheid. Tja, wer will das wieder erklären? Also das Los ist doch wirklich das Zufälligste, was es gibt. Das Los wird im Busen geworfen, das war irgendwie so eine Sitte der Juden, dass sie da in den Hemdbausch irgendwas, dann haben sie geschüttelt, dann flog das raus. Und was dann irgendwie rauskam, war die gesuchte Antwort. Gibt es etwas Zufälligeres als das Los? Und doch steht hier, aber vom Herrn kommt jeder Entscheid. Gott lenkt das Los, den Würfel. Gott lenkte auch diese Entscheidung des Hamans, obwohl alles zusammen, was er machte, reiner Aberglaube war. Warum? Es musste ein Aufschub stattfinden. Es musste eine Zeit verstreichen, damit die Juden vor diesem Anschlag bewahrt wurden. Nun, dieser Beschluss wird dann beim König eingereicht. Und der König, launisch wie er ist, gut, in Ordnung, machen wir. Der Beschluss wird publiziert, veröffentlicht, Eilboten tragen das Wort des Königs in alle 127 Landschaften. Und dann hört auch Mardukai davon. Als nun Mardukai alles erfuhr, was geschehen war, zerriss Mardukai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Hier steht es zwar nicht, aber es ist eindeutig, dass Mardukai Buße tut. Sack und Asche, das heißt Buße, dass er seine Sünde vor Gott bekannt hat. Ich habe dich verleugnet, ich habe meine Herkunft verleugnet, dich verleugnet. Nun, nachdem für Mardukai die Stunde der Wahrheit geschlagen hat, muss sie natürlich auch für Esther schlagen. Und Esther meint zunächst, ja, ich sitze am Hof des Königs und mir wird ja wohl nichts passieren. Und sie meint zuerst, sie könne sich da irgendwie rausreden, wo Mordecai ihr zu verstehen gibt, du, geh hin zum König und bitte ihn, dass er da was unternimmt. Und sie sagt, ja, weißt du, ich kann nicht einfach zum König reingehen. Und sie war ja ganz froh darüber, denn was hätte sie dann tun müssen? Sie hätte dem König dann sagen müssen, du, hör mal, mein Volk, was, wie, wessen Volk? Ach so, du bist eine Jüdin und das sagst du mir jetzt? Also sie wusste ganz genau, ja, ich müsste meine Identität preisgeben. Und so sagt sie, ich kann nicht zum König, es geht nicht. Aber Mordecai lässt nicht locker. Und sagt zu ihr, denke nicht, dass du davon kommst. Bilde dir ja nicht ein, dass du vor allen Juden entrinnen wirst, weil du in des Königs Hause bist. Du wirst nicht davon kommen. Und wenn du das nicht machst, dann wird Rettung von einer anderen Seite kommen. Und das ist eigentlich der Schlüsselvers, Esther 4, Vers 14. Und wer weiß, ob du nicht um dieser Umstände willen zum Königtum gekommen bist. Und genauso ist es. Und jetzt begreift Esther, ja, jetzt muss ich mich stellen. Und es bleibt mir nur eins, ich kann mich nur auf Gott werfen. Das steht zwar nicht da, aber der Sache nach kann nichts anderes gemeint sein. 3 Tage fasten, das heißt alles von Gott allein erwarten. Uns vor ihm beugen, vor ihm demütigen. Und so wird auch Esther gedemütigt und muss jetzt zu ihrer Identität stehen. Und sie geht zum König herein. Und der König, Gott lenkt eben die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Was war es, das den Ausschlag gab? Wir wissen es nicht. Er hätte auch so machen können. Hab genug von Esther. Kopf kürzer. Hol mir eine andere. Aber sie findet Wohlgefallen in seinen Augen. Ja, Gott lenkt in seiner Vorsehung alles. Und dann, und das ist wirklich erstaunlich, lenkt er auch das Herz dieser Esther. Das Allernaheliegendste wäre doch gewesen, dass kaum steht sie vor dem König. 3 Tage Fasten. Diese Spannung, diese Last auf ihren Schultern, das Wohlergehen meines Volkes, die Rettung meines Volkes hängt jetzt an mir und wie diese ganze Sache hier herauskommt. Und sie geht in den Hof und sie sieht das goldene Zepter ihr entgegengestreckt. Das Menschlichste, das Allernaheliegendste wäre gewesen, o König, rette mich und mein Volk. Aber genau das tut sie nicht. Sie bleibt ganz ruhig und sagt, ich habe einen Wunsch. Nachdem der König ihr ja ein ungeheures Angebot macht, gib dir das halbe Königreich, wenn du willst. Und dann sagt sie, ja, es wäre ganz nett, wenn du und der Haman zum Abendessen kommen würden. Ach so, gut, machen wir. Und so geschieht es auch. Und offensichtlich musste das sein, und das verstehen wir nachher, es musste noch eine Nacht vergehen. Denn bei diesem ersten Mal, bei diesem ersten Abendessen fragt der König, ja Esther, was willst du denn jetzt eigentlich? Und dann sagt sie, ja, sei mir nicht böse, aber kommt doch morgen einfach nochmal. Und dann verstreicht diese Nacht und sie musste verstreichen. Und wiederum aus 2 Gründen musste sie verstreichen. Erstens, die ganze Bosheit Hamans muss offenbar werden. Denn der kann jetzt nicht mehr warten, der kann sich nicht mehr beherrschen. Als er von diesem ersten Abendessen nach Hause geht und Mordecai sich erneut nicht vor ihm verbeugt, dann kann er nicht mehr warten, bis Mordecai dann im 12. Monat mit allen Juden, mit allen anderen hinweggefegt wird. Nein, der muss heute weg. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Einen Galgen, 50 Ellen hoch. Alle sollen sehen, die ganze Stadt, 50 Ellen hoch. Alle sollen sehen, wie es dem geht, der es wagt, irgendwie dem großen Haman krumm zu kommen. Und während dieser Haman darauf sinnt, und ganz zufrieden schläft. Der Galgen ist errichtet. Morgen kann ich ihn baumeln sehen. Und dann schläft er ganz zufrieden die ganze Nacht. Und während er schläft, ist einer da, der schläft nicht. nämlich der König. Und das ist ja auch so eine Sache. Wir haben ja nicht Macht über unseren Schlaf. Manchmal können wir einfach nicht schlafen. Und dann wird uns das schmerzlich bewusst. Der Schlaf ist etwas, so sagen wir es, er senkt sich über uns. Ja, wer ist denn dieses Es? Alles geschieht von Gott aus. Und er kann Schlaf auch entziehen. Er gibt ihn und er nimmt ihn weg. Und so entzieht er genau in jener Nacht dem König den Schlaf. Nicht in irgendeiner Nacht, nein, genau in jener Nacht. Esther 6, Vers 1, in jener Nacht floh dem König der Schlaf. Und was macht der König? Hätte ja ein, zwei Becher Wein trinken können oder irgendeine andere Zerstreuung, kein Problem. Aber was macht der König ausgerechnet in dieser Nacht? Ha, ich könnte mal wieder in den Chroniken nachlesen, in den Chroniken des Königs, in den Chroniken meiner Regierung. Dann befiehlt er einem Diener, der geht durch die Bibliothek, durch die Regale, zieht eine Buchrolle, aber er zieht nicht irgendeine Buchrolle aus den Regalen. Welche soll ich nehmen? Ich nehme die da. Geht zum König, rollt sie auf, beginnt zu lesen. Und zwar genau an der Stelle, wo von jener inzwischen zeitlich ziemlich weit zurückliegenden Sache berichtet wird, als Mordecai das Leben des Königs gerettet hat. Hat man den Mann belohnt? Nein. Ja, den müssen wir belohnen, diesen Mann. Und gerade während der König da sitzt und darüber nachdenkt, wie kann ich Mordecai belohnen, ist einer da und kommt zum König, der auch über den Mordecai nachdenkt und sich fragt, wie kann ich den König dazu bringen, dass er Mordecai aufhängt. Beide denken zur gleichen Zeit, treffen sich an einem Ort über dem gleichen Mann über die gleiche Sache. Und während der König für sich denkt, wie kann ich Mordecai ehren, und Haman für sich denkt, wie kann ich den König dazu bringen, den Mordecai aufzuknüpfen, fragt dann der König den Haman, und hier sehen wir, wie Gott in seiner Vorsehung auch alles so lenkt, dass es die Bosheit der Bösen selbst ist, die sie verdirbt. Denn seine Eitelkeit, dieser eingebildete Mann, er kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass irgendjemand im weiten Reich des Königs auch noch irgendwie so ein Geehrter sein könnte. Und so fragt dann der König, was ist dem Mann zu tun, an dessen Ehre der König gefallen hat? Und dieser eitle Tropf, dieser Hochmutspinsel, der kann sich nur eins denken, es bin natürlich ich, ja wer denn außer mir sonst? Und so sagt er dem König, was dem geschehen soll, den der König ehrt. Und dass er das so schnell weiß, es riecht schon förmlich danach, dass er schon lange darüber nachgedacht hat. Ja, eigentlich müsste ich ja König sein. Denn ich wäre ja gewiss mit Abstand der Würdigste. Und das wäre das Glück des ganzen Perserreiches. Einfach mein Pech, dass gerade ein anderer König ist. Aber eigentlich müsste ich sein. Also, das soll man tun mit diesem Mann. Man soll ihm die königliche Krone aufsetzen und die königlichen Kleider. Und auf dem königlichen Pferd soll er durch die Gassen von Susa geführt werden. Und irgendein zweiter Geehrter, der soll dieses Pferd durch die Gassen ziehen und ausrufen, das ist der Mann, den der König ehren will. Nun, es kam dann so, wie manche von uns sicher noch wissen, dass es kam. Haman muss den Mordecai öffentlich ehren. Jetzt aber ist, und das ist wichtig für diesen zweiten Abend, jetzt ist Mordecai dem König kein Unbekannter mehr. Jetzt weiß er genau, wer das ist. Oh, dem verdanke ich mein Leben, das ist ein Pfundskerl, dieser Mordecai. Und dadurch ist der König vorbereitet, die Bitte der Königin anzunehmen, als Esther sagt, jemand will mich und damit auch den Mordecai, mein ganzes Volk, alle umbringen. Was? Was ist denn das für ein Schuft, der sowas will? Das darf doch nicht sein. Dieser böse Haman da. Und dann steht natürlich schon einer da, der diesen schönen, hohen Galgen gesehen hatte, als man Haman zu diesem Mahl holte. Und fragt dann, oh, was ist denn das, dieser hohe Baum, der da steht, dieser Galgen da? Und im geeigneten Moment wird das dann dem König ins Ohr geflüstert. Esther 7, Vers 9. Und Harbona, einer von den Kämmerern, die vor dem König standen, sprach, Auch siehe der Baum, welchen Haman für Mordekai hat machen lassen, der Gutes für den König geredet hat, steht im Hause Hamans, 50 Ellen hoch. Ja, so geschieht es halt leider nur allzu oft. Sobald jemand am Fallen ist, dann wird er einfach auch noch ein bisschen getreten. Und so fällt die eigene Bosheit Hamans auf sein Haupt zurück. Und der König sprach, Esther 7, Vers 10, hänget ihn daran. Und man hängte Haman an den Baum, welchen er für Mordekai bereitet hatte. Und der Grimm des Königs legte sich. Gott sorgt in seiner Vorsehung dafür, dass einem jeden mit dem Maß zugemessen wird, mit dem er gemessen hat. Gott ist einfach gerecht. Und eigentlich gibt es ja keine gerechtere Strafe als genau diese Art von Strafe. Kein gerechteres Strafrecht als das Recht der Wiedervergeltung. Jus talionis heißt es in der Sprache der Juristen. Es hätte ja sein können, und das können wir uns gut vorstellen, dass Haman sich beklagt. Was? Das ist ja barbarisch. Am Galgen und dann noch 50 Ellen hoch. Zur Schau gestellt. Und wenn man ihn dann fragte, ja, wer hatte denn die Idee, einen so hohen Galgen zu machen und jemanden daran aufzuknüpfen? Dann musste er verstummen. Die Kapitel 8 und 9 beschreiben uns dann, wie der Anschlag praktisch abgewehrt wird. Der König kann seinen Erlass nicht mehr aufheben, denn es konnte der Erlass von Medern und Persern nicht mehr aufgehoben werden. Und so wird ein zweiter Erlass herausgegeben, der den Juden die Möglichkeit gibt und sie auch befähigt, diesem ersten Erlass entgegenzuwirken, ihn also zu überwinden. Und das, ihr Lieben, lässt sich sehr gut anwenden auf Gottes Wirken in der Heilsgeschichte. Gott nimmt das, was er als Folge für die Sünde und für den Sündenfall ausgesprochen hat, nie zurück. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Seele, welche sündigt, muss sterben, so steht es in Hesekiel. Gott nimmt das nie zurück, das bleibt. Deshalb müssen wir auch den körperlichen Tod erleiden. Aber er hat gewissermaßen einen zweiten Erlass gegeben, mit welchem wir den ersten überwinden können. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es kommt dann zu dieser Befreiung und die ganze Geschichte mündet in dieser Gedächtnisfeier Purim. Was soll diese Gedächtnisfeier von Purim? Sie soll wie das Passafest, das Volk Israel, an eine ehemalige Errettung erinnern. Gleichzeitig ist Purim aber auch wie das Angeld auf eine noch ausstehende, zukünftige Errettung. Denn das wissen wir, wenn wir die Bibel lesen, dass es noch einmal zu einem Versuch kommen wird, dieses Volk auszurotten. Und man hat ja auch, und das wissen wir als Deutsche leider noch viel besser, seither verschiedentlich versucht, dieses Volk auszurotten. Und Purim ist wie ein Versprechen Gottes, dass er dieses Volk bewahren wird und aufbewahren wird für eine spätere große Errettung. Ja, Gottes Gnade bewahrt uns. Er hält uns und verheißt uns eine kommende, endgültige Befreiung. Das gilt auch für uns wie für das Volk Israel. Und diese Gnade, wenn wir sie richtig verstehen, leider ist das Purimfest zu einer Art Karneval geworden. Im Judasbrief steht, dass es solche gibt, die Gnade in Ausschweifung verkehren. Nein, wenn wir die Gnade Gottes richtig verstehen, dann unterwirft sie uns Gott. Dass wir diesen Gott fürchten, der alles lenkt, in dessen Hand alles ist. Und dass wir diesen Gott lieben und ihm gefallen wollen. Dazu möge uns der Herr helfen. Amen.